3, 2, 1, talk to me.
Wir bekommen die irgendwie mit 16, 17 verschrieben, wo wir keine Ahnung haben. Uns wird auch noch gesagt, hey, die macht schöne Haare, die macht schöne Haut, vielleicht wird dein Busen größer. Top, denkt man sich als Teenager. Und das finde ich so ein bisschen toxisch. Deswegen bin ich auch sehr dafür, dass man einfach mehr darüber spricht. Was sind Nebenwirkungen? Was sind auch Langzeitfolgen?
Danke, liebe Jessie, dass du dir heute die Zeit nimmst, hier mit uns zu sein.
Sehr gerne.
Jessie ist Zykluscoach und Autorin. Und ich bin tatsächlich auch, also privat ganz happy, dass ich dich gefunden habe. Ich habe mir sehr viele unterschiedliche Menschen online angeguckt und oder so ein bisschen durchforstet und ich habe dich gefunden und ich mache deinen Kurs zum Thema NFP, also Natural Family Plan, natürlich Familienplanung, worüber wir auch gleich sprechen werden. Deswegen bin ich sehr happy, dass du uns heute ein bisschen was darüber erklärst.
Ich freue mich drauf.
Okay, fangen wir mit den Fragen an. Erste Frage. Also im Schnelldurchlauf, was ist der weibliche Zyklus und warum ist er wichtig und warum sind unsere Hormone überhaupt wichtig?
Also der weibliche Zyklus, den kennen viele Frauen, jetzt nicht unbedingt wir in diesem Raum, aber viele Frauen in ihrem Aufwachsen als ihre Periode. Also das ist irgendwie das Einzige, was wir wahrnehmen. Wir bluten einmal im Monat und das ist dann irgendwie so der Zyklus. Aber es gibt eben noch viel mehr drumherum, was passiert. Das ist insgesamt in vier Phasen kann man das gliedern. Es gibt verschiedene Ansätze. Ich gliedere es gerne in vier Phasen, weil sich da einfach sehr viel hormonell tut, was uns beeinflusst in unserem Denken, in unserem Fühlen, aber auch so Themen wie Stoffwechsel, Hunger, Stimmung, all das wird davon beeinflusst. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man genauer hinschaut, was hormonell in den einzelnen Phasen passiert. Man beginnt den Zyklus in der Schulmedizin mit der Periode. Finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil für mich fühlt sich eher an wie ein Ende als ein Anfang.
So ein Full-Cycle-Moment.
Genau, man säubert sich, man leert sich, man entgiftet vielleicht auch und dann geht es wieder von vorne los. Aber in der Schulmedizin starten wir den Zyklus mit der Menstruation. Also es ist irgendwie Anfang und Ende zugleich. Und dann, wenn die Hormone wieder anfangen zu steigen, die sind während der Periode ja sehr niedrig, deswegen geht es manchen Frauen auch nicht so gut. Und wenn die wieder anfangen zu steigen, spricht man von der Follikelphase. Das ist so die Phase, in der die Follikel, also die Eibläschen in den Eierstöcken anfangen zu wachsen. Und irgendwann setzt sich eins durch, das waren wir alle mal, das ist der Graf-Follikel. Das springt dann und dann ist eben der Eisprung. Davon haben ja auch einige schon gehört bestimmt. Das ist schon so ein Wort, was verbreitet ist, Follikelphase jetzt wahrscheinlich weniger. Und der Eisprung ist so der Höhepunkt im Zyklus in meinen Augen, weil wir da einfach sehr viel Energie haben, hormonell bedingt. Uns geht es meistens sehr gut. Es gibt auch natürlich Frauen, die empfinden das nicht so angenehm, aber dem Großteil geht es sehr gut. Man ist outgoing, man hat Power und danach findet wieder eher so ein Rückzug statt, also man war erst sehr extrovertiert, wird dann vielleicht wieder ein bisschen introvertierter, zieht sich wieder mehr zurück, weil die Lutealphase beginnt. Lutealphase, das bezieht sich auf den sogenannten Gelbkörper, also das Ei, das aus dem Follikel springt, das hüpft raus und hinterlässt eine leere Hülle. Und diese Hülle wandelt sich um in eine Hormondrüse. Das passiert jeden Zyklus neu. Also wir bauen jeden Zyklus eine neue Drüse, die dann wieder verschwindet. Das ist der Gelbkörper. Der ist unter dem Mikroskop gelb. Deswegen nennt man ihn so. Und im Lateinischen ist das eben luteal. Deswegen die Lutealphase, die Gelbkörperphase. Da geht es darum, irgendwie alles aufzubauen, bereit zu machen für eine Schwangerschaft. Also wirklich so ein schönes Häuschen zu bauen, wo sich ein Baby einnisten kann.
Und das ist jetzt, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber die Lutealphase wieder, ne?
Genau.
Und ich finde, das ist voll die interessante Misconception, kann ich direkt reingrätschen, weil ich denke, viele verstehen nicht, dass weswegen man sich dann so fühlt, wie man sich fühlt. Ich dachte immer, dass die wichtige Phase die von der Periode selbst sei, aber es ist ja eben die Phase davor, genau aus dem Grund, den du gerade beschrieben hast.
Genau.
Und was würdest du sagen, ist da so auch eine große Misconception oder vielleicht auch so Alltagssachen, die wir nicht richtig einfließen lassen?
Ich glaube, das Problem ist, viele kennen diese Phase nur mit PMS. Also man sagt irgendwie, kurz vor der Periode bekomme ich PMS, aber es ist ja eigentlich die Lutealphase, ist eigentlich eine sehr schöne Phase, in der es um uns selber gehen sollte. Wir sollten den Fokus auf unser Inneres richten und so ein bisschen Self-Love praktizieren und nicht so sehr im Außen sein und anderen gerecht werden wollen. Und ich glaube, das ist so das Problem, weil wir Frauen nicht auf unseren Körper hören, auf unser eigenes Bedürfnis, sondern immer versuchen, wie ein Mann zu leben. Also wir sollen jeden Tag gleich fühlen, gleich empfinden, die gleichen Bedürfnisse haben, und das ist einfach nicht so. Und ich glaube, das ist das größte Problem, das sich dann in der Lutealphase offenbart, weil da ist es am allerwichtigsten, dass wir auf unseren Körper hören, tun wir nicht, und dann entsteht sehr oft PMS dadurch.
Was hat das, wollte ich gerade darauf dann zu sprechen kommen, was hat das für negative Folgen, wenn wir, sagen wir mal, unsere Hormone in dieser eigentlich wichtigen Phase, wo der Körper sich ja eigentlich wirklich nur was Gutes tun möchte, wegen der potenziellen Schwangerschaft, die dann ja nicht da ist, oft was kann dann passieren, wenn man sich komplett dagegen sozusagen auflehnt und eigentlich in Resistance mit dem eigenen Körper ist?
Also da gibt es verschiedene Aspekte, die sich auch ganz unterschiedlich äußern. Also wenn wir jetzt hier am Tisch durchgehen, hat wahrscheinlich jede schon mal PMS gehabt, in wahrscheinlich einer anderen Form als die Sitznachbarin, weil es sich bei jeder Frau anders äußert. Also einige bekommen zum Beispiel Stimmungsschwankungen. Das kommt daher, weil wir einfach viel mehr Kalorien in dieser Phase verbrennen. Wir haben also einen höheren Kalorienbedarf und müssten uns anders ernähren. Aber wir sind irgendwie so, wir wollen dann irgendwie schlank sein, uns gesund ernähren, möglichst keine Kohlenhydrate, ist ja immer noch super weit verbreitet unter sehr vielen Frauen. Und das ist genau das Toxische in der Phase. Und so entstehen zum Beispiel Heißhungerattacken, weil der Körper sich das dann holen will, was er eigentlich braucht. Oder das Thema Stimmungsschwankungen. Wenn wir da nicht drauf achten, dass wir so ein bisschen unser Serotonin supporten, also unser Glückshormon, was in der Phase absinkt, dann spüren wir das, weil es uns dann schlecht geht. Wir sind dann gereizt oder traurig oder wütend. Und das müssen wir eigentlich alles viel mehr supporten durch eben Lifestyle, durch Ernährung, auch durch Sport.
Das wollte ich jetzt als nächstes fragen. Genau, was wären so deine Highlight-Moments, wo du sagst, okay, während der Ovulation ist das gut, während PMS klassisch oder der Periode, wären das einfach so kleine Hacks, die man auf jeden Fall befolgen kann und wo vielleicht auch die Boyfriends, die das irgendwie vielleicht mal sehen oder die Männer da draußen auch einfach mithelfen können, da einfach zu verstehen, okay, Männer haben einen Eintageszyklus und Frauen haben einfach einen 28 oder zwischen 21 und 35 Tage Zyklus. Also jede Woche kann bei uns halt potenziell anders sein.
Ja, voll. Also wenn wir kurz auf die Hacks gehen, ernährungstechnisch ist es zum Beispiel gut, nach der Periode sich einfach fettreich zu ernähren, um die Hormonproduktion zu supporten. Ich esse super gern Avocados da, das ist so mein To-Go-Hack. Dann während der Eisprungphase, das kann man ja alles sehr easy tracken mit vielen Tools mittlerweile. Da braucht man gar nicht so viel. Also da sind irgendwie Smoothies, Salate, also wirklich, man braucht dann nicht so viel Carbs, sondern kann sich leichter ernähren, fühlt sich dann oft auch leichter. Und in der Lutealphase sind eben Kohlenhydrate und meine Lieblingsnüsse, die Cashews, sind sehr gut, weil die eben das Serotonin wieder anschubsen. Also die Laune steigt dann einfach so ein bisschen mehr nach oben. Ich esse immer Banane mit Cashew-Mousse, wenn es mir schlecht geht, und dann geht es sofort wieder nach oben. Und während der Periode...
Krass, dass das dann aber auch so eine Auswirkung direkt hat, dass du das so spüren kannst.
Ich spüre das ganz schnell.
Heftig,
ja. Okay. Und während der Periode ist das Thema Eisen natürlich relevant. Also wir bluten einfach, dadurch verlieren wir Eisen. Frauen haben eh viel öfter einen Eisenmangel als Männer. Es liegt oft auch schon an der Ernährung. Viele essen nicht so gerne Fleisch. Und da muss man eben gucken, dass man dieses Eisen wieder reinholt. Da ist so mein To-Go-Lieblingsessen Grünkohl. Liebe ich einfach. Ist sehr reich.
Auch in Deutschland relativ gut verbreitet.
Ja, zum Glück. Sehr cool. Genau. Wenn wir jetzt auf den Sport gucken, da ist so Eisprung und Follikelphase super, um einfach Gas zu geben. Da kann man super Krafttraining machen, aber auch so High-Intensity-Interval funktioniert da sehr, sehr gut. In der Lutealphase dagegen ist unser Stresshormon so hoch, dass wir eigentlich total gegen den Körper arbeiten und da wahrscheinlich eher abbauen. Also dass wir vielleicht während der Eisprungphase irgendwie viel fitter waren und auf einmal denken, warum bin ich jetzt so viel schlechter? Und das liegt einfach daran, dass der Körper ein höheres Stresslevel hat und der braucht viel mehr irgendwie Yoga oder ganz sanfte Kardioaktivitäten, so spazieren gehen oder sowas ist da super. Also da
Fahrradfahren kann ich auch empfehlen.
Drauf hören. Ja,
das ist mein neuer Cardio, um meine Knie sanft nicht zu belasten.
Genau, und das Spannende ist, während der Periode ist unser Körper eigentlich dem Männerkörper am ähnlichsten, so komisch sich das auf den ersten Blick anhört, weil die Hormone so niedrig sind. Sonst sind wir immer sehr hormonell geprägt.
Und während der Periode, also in den ersten paar Tagen,
wo
man blutet.
Genau, weil die Periode so tief die Hormone so tief unten sind, Östrogen, Progesteron, wie beim Mann. Und deswegen, wenn man sich danach fühlt und keine Schmerzen hat, kann man da sehr, sehr gute Leistungen beim Sport erbringen. Also gerade so Kardioaktivitäten, also wenn man zum Beispiel sehr gerne joggt, dann kann man da echt Bestleistungen erzielen.
Das ist so spannend. Also auch als ich rausgefunden habe, dass Männer einen Tageszyklus haben, war ich so... Everything makes sense now. Like, everything makes sense now. Okay, wir kommen direkt zum Punkt auch verhüten jetzt auch, was Männlein, Weiblein angeht. Wenn man kein Kind möchte aktuell, und Verhütung ist ja generell ein umstrittenes Thema, jetzt in den letzten paar Jahren kam ja immer wieder das Thema Pille und Hormone seien ja nicht gut aus den und den Gründen. Und ich glaube, es wird hier mal wieder so eine Cancel Culture auch betrieben, weil obwohl ich selber mich gegen die Pille und Hormonspiralen entschieden habe, heißt es ja nicht, dass ich in manchen Fällen nicht absolut gut und richtig und hilfreich sogar sein kann. In meinen eigenen Recherchen, wie gesagt, klar, Pille auch ein absolut feministische Revolution damals. Habe mich auch sehr mit der Geschichte auseinandergesetzt. Ende der 50er war das, glaube ich, Anfang der 60er. Anfang der 60er, genau. Und natürlich ist es eine Revolution gewesen. Nur ich glaube, wir haben ja jetzt auch einen Fortschritt. Wir leben ja jetzt irgendwie 2024 und die Sachen, die vielleicht damals extrem geholfen haben für Frauen insgesamt, sind halt jetzt vielleicht nicht mehr so aktuell und vielleicht auch nicht mehr up to date. Und wir haben ja einfach jetzt auch natürlich 70 Jahre plus Erfahrung und Recherchen und was auch immer wir alles mittlerweile rausgefunden haben. Und ich denke, wir sind schon an einem Punkt, wo wir uns auch fragen können, gibt es vielleicht nicht bessere Alternativen? Und vielleicht sind diese Alternativen auch schon ganz schön alt und ursprünglich. Und vielleicht geht es wieder darum, auf den eigenen Körper zu achten. Also wo erstmal könntest du vielleicht die unterschiedlichen Verhütungsmethoden durchgehen und auch vielleicht die Pros und Cons davon so ein bisschen, es sind natürlich extrem langwierige Themen, aber so anschneiden.
Ja, also starten wir doch einfach mal mit der Pille beziehungsweise mit hormonellen Verhütungsmitteln. Da gibt es ja nicht nur die Pille, da gibt es ja auch die Hormonspirale oder das Verhütungsstäbchen, das man sich so in den Oberarm einsetzen lässt, den Verhütungsring, den man vaginal einführt. Also es gibt wirklich verschiedene Methoden, die mit Hormonen arbeiten, die den Zyklus eben unterdrücken. Und wie du schon sagst, die haben ihre Berechtigung. Gerade wenn das Thema Endometriose im Raum steht, kann das einigen Frauen helfen. Es hilft nicht allen, aber einigen hilft es bei ihren Beschwerden, dass sie ihren Alltag bestreiten können. Das ist diese sehr schmerzhafte Regelblutung, kennt vielleicht jetzt nicht jeder. Aber ansonsten finde ich, die Pille hat einfach sehr viele Nebenwirkungen. Einem Mann würde das nicht zugemutet werden. Also die Pille für den Mann hat sich nie durchgesetzt. Warum?
Weil genau. Die Pharmaindustrie hat gesagt, das lohnt sich gar nicht, weil die Männer es nicht machen würden.
Die Männer machen das nicht.
Sie machen es nicht.
Und wir machen das Gleiche halt. Also klar, da gab es auch einen Suizid damals bei dem Test, aber Frauen haben halt auch Depressionen aufgrund, also wir wissen gar nicht, wie viele Suizide vielleicht dadurch auch mit verursacht worden
sind. Weil es einfach gar nicht mehr so in die mentale Gesundheit mit rein, also wenn wir über mentale Gesundheit sprechen, wahrscheinlich.
Man hat es nicht auf dem Schirm.
Ja, es wird nicht mehr tief besprochen.
Und ich denke, das ist einfach wichtig, dass wir offen darüber reden. Und wenn man sich dann dafür entscheidet, eine bewusste Entscheidung zu treffen, ich will die Pille nehmen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Nur oft ist die Entscheidung nicht bewusst. Wir haben vorhin darüber geredet, wir bekommen die irgendwie mit 16, 17 verschrieben, wo wir keine Ahnung haben. Uns wird auch noch gesagt, hey, die macht schöne Haare, die macht schöne Haut, vielleicht wird dein Busen größer. Top, denkt man sich als Teenager. Und das finde ich so ein bisschen toxisch. Deswegen bin ich auch sehr dafür, dass man einfach mehr darüber spricht. Was sind Nebenwirkungen? Was sind auch Langzeitfolgen, die wirklich gruselig sind zum Teil? Und dann...
Man kann sich dann ja immer noch dazu entscheiden. Genau, ich finde auch bei der Spirale, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber geredet bei unserem Erstgespräch. Ich habe die Spirale jetzt abgesetzt. Und sie hat aber für damals, als ich sie noch benutzt habe, mit 21, 5 Jahre lang, hat sie genau das gemacht, was sie machen sollte. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Ich war extrem noch im Jet-Set-Life drin. Ich hatte keine Zeit mehr, über meine Periode Gedanken zu machen und wollte es auch nicht. Und ich finde, in so einem Fall, und auch wenn jetzt zum Beispiel eine Mutter sagt, boah, ich habe irgendwie Kinder, ich habe keine Zeit, ich bin gestresst, ich reise vielleicht viel, dann finde ich ja auch, solche Methoden haben ihren Place.
Natürlich.
Aber halt eben nicht, wenn man keine Ahnung hat, was sie mit dem Körper machen und man sie deswegen nimmt.
Voll, man muss sich damit auseinandersetzen. Also auch Kupfer hat ja eine ganz, ganz lange Geschichte und da sind auch viele Sachen schiefgegangen. Also ganz viele Kupferspiralen waren viel zu groß, dann sind die Frauen unfruchtbar geworden, weil das gar nicht in den Uterus gepasst hat und Verletzungen verursacht hat. Also wirklich schlimme Dinge. Die heutigen Spiralen sind eigentlich sehr gut, aber man muss halt auch gucken, dass es zur Frau passt. Wir haben alle unterschiedliche Schuhgrößen und so sind unsere Uteri auch alle unterschiedlich geformt. Deswegen gibt es nicht one size fits all. Genau, ist ja bei den Periodentassen auch so. Da gibt es ja auch nicht die eine Größe. Deswegen, ich finde, Kupfer hat seine Berechtigung, gerade wenn man sagt, ich will mich gar nicht damit auseinandersetzen, mit dem Thema Verhütung, mit dem Thema Fruchtbarkeit, sondern ich will einfach eine Lösung, die funktioniert und die vielleicht nicht hormonell aktiv ist, dann würde ich sagen, greif zu Kupfer. Es gibt ja nicht nur die Spirale, sondern auch die Kette. Kette. Mhm. Die ist oft so ein bisschen verträglicher. Ich habe da mal mit der Gründerin drüber gesprochen, die auch echt dafür sorgen will, dass das auch mehr sich verbreitet, dass Frauen eben nicht mehr die Pille nehmen müssen. Also das ist ein cooles Teil. Aber was ich noch viel cooler finde, darüber haben wir ja auch gesprochen, ist eben NFP, die natürliche Familienplanung, wo man anhand der Körperzeichen sehen kann, ob man fruchtbar ist oder nicht. Also anhand vom Zervixschleim und anhand von der Körpertemperatur, der Basaltemperatur, also der Innentemperatur, kann man genau sehen, was machen meine Hormone, wo befinde ich mich im Zyklus. Und das finde ich halt so cool, weil man so die Kontrolle über die eigene Fruchtbarkeit gewinnt. Man sieht jeden Tag, wo man im Zyklus steht, aber da muss man sich halt damit auseinandersetzen. Also das dauert schon so 3-4 Monate.
Und das geht natürlich auch nur, wenn man keine anderen Erkrankungen hat, die das vielleicht erschweren. Ne? Nee. Weil man kann ja auch, ich glaube, das ist jetzt auch eine Frage tatsächlich, auch eher eine private Frage, wenn der Zyklus nicht regelmäßig ist oder halt kürzer als 21 Tage ist zum Beispiel oder extrem lang, dann sind das ja auch Faktoren, die da reinspielen und dass man manchmal haben ja auch Frauen weniger Eisprünge oder fast gar keine. Also da ist ja zum Beispiel ein NFP, kann schwierig sein.
Nee, tatsächlich nicht. Verhütungscomputer können schwierig sein, weil einige das berechnen. Bei NFP berechnet man es aber nicht, sondern man guckt Tag für Tag, wo stehe ich im Zyklus. Und wenn man einen langen Zyklus hat, dann hat man halt vielleicht eine längere fruchtbare Phase. Das ist natürlich vielleicht nicht für die eine oder andere relevant, weil sie dann sagt, ich will dann nicht die ganze Zeit mit Kondom verhüten, sondern dann nehme ich lieber irgendwie Kupfer und kann einfach dann machen, wie ich will. Aber prinzipiell funktioniert es. Also ich kenne persönlich auch jemanden mit PCOS, die irgendwie 40-Tage-Zyklen hat und trotzdem mit NFP prima verhüten kann. Also man muss sich halt darauf einstellen, dass man dann eine längere fruchtbare Phase hat. Aber
und dass man sich halt auch einfach wirklich aktiv jeden Tag damit auseinandersetzt.
Genau.
Also ich mache das jetzt auch seit 2 Monaten und ich verhüte aber auch noch mit Kondom, weil es ist einfach am Anfang echt ein bisschen so scary auch, gerade wenn man sein Leben lang einfach gar nicht drüber nachdenken musste. Aber es ist auch irgendwo halt empowering, deswegen machen wir es.
Ja, ich glaube, am Anfang ist es so, ich habe das ja 2016 gemacht, da war das noch nicht so verbreitet. Vertraue ich mir jetzt wirklich? Funktioniert das oder werde ich jetzt ungewollt schwanger? Also es ist schon dieses Loslassen von diesen Mitteln, auf die man sich verlässt, sei es Pille oder Kupferspirale, fühlt sich erstmal nach Kontrollverlust an, obwohl es ja eigentlich ein Kontrollgewinn ist. Aber so sind wir halt nicht aufgewachsen in diesem Wissen, dass wir irgendwie mit Temperatur und Ausfluss da das tracken können. Doch.
Aber es hat halt einen schlechten Ruf, weil die Leute es nicht richtig machen. Wenn du die Pille zum Beispiel nicht nehmen würdest, 3 Tage die Woche, dann hast du ja genau dasselbe Risiko. Und ich glaube, wenn die halt die Methode genauso sicher angewendet wird, Tag für Tag wie die Pille, dann hat sie ja trotzdem die Wirkung.
Ja.
Das gelernt.
Also wenn du das halt so, dass sie gestresst war und bei ihr Zyklus verschoben, dann würde sie schwanger.
Also dann hat sie aber wahrscheinlich nicht mit NFP verhütet, würde ich mal vermuten. Also ich will jetzt nichts unterstellen, ich kenne sie ja nicht. Es gibt da verschiedene Methoden und die werden oft in einen Topf geworfen. Und zum Beispiel, wenn man mit einem Verhütungscomputer verhütet, dann hat er einen anderen Pearl-Index als jetzt die NFP-Methode, Sensiplan, auf die ich mich beziehe. Die gibt es seit den 80ern. Da gibt es Studien dazu, die belegen, dass es so sicher wie die Pille in der Methodensicherheit ist. Also das ist quasi, wenn man alles perfekt macht, ohne Fehler, das hat nichts mit dem echten Leben zu tun, dann gibt es noch die Anwendersicherheit. Da guckt man, wie ist es im Leben, wo Fehler passieren, wo man mal was vergisst, wo man mal gestresst ist. Und da ist sie sogar sicherer als die Pille.
Aber also, dass man immer die Temperatur misst, wenn es dann eintritt?
Genau, man misst die Temperatur, man trägt es ein und dann gibt es Auswertungsregeln. Also es ist ein bisschen Lerneffort, den man da reinpacken muss. Also es ist jetzt nicht, dass man das sofort kann, sondern man braucht wirklich so 3-4 Zyklen und kann dann auswerten. Ja. Also man muss Temperatur und Schleim tracken. Ja. Viele machen auch nur Temperatur.
Ich wusste gar nicht, dass es sowas wie Cervix-Schleim-Ding ist. Also mir war das gar nicht klar, dass sich das unterscheidet in meinem Zyklus. Ich habe das dann irgendwie auch durch dich angefangen dann zu beobachten und war so, this is weird, but it's also kind of cool. Also es ist schon interessant, auch richtig zu verstehen und zu sehen, so boah, so fühlt sich mein Körper an während dieser Phase auch so im Außen. Aber ich verstehe auch total ich hatte auch diese Angst am Anfang und war so, ja, okay, it doesn't sound so safe. Aber wie du schon sagst, was die Anwendersicherheit angeht, ist es halt echt fast sicherer als die Pille. Und das ist schon echt, wow, erstaunlich.
Ja, und es ist, glaube ich, auch viele Ärzte kennen das auch gar nicht oder verwechseln es mit der Temperaturmethode, die tatsächlich unsicher ist. Aber als ich meine Ausbildung gemacht habe, man macht das dann bei so, das ist bei den Maltesern aufgehängt. Also ich fand das dann auch so ein bisschen komisch, so dass es mit Kiel nicht in Verbindung gebracht wird tatsächlich. Mhm. Ich bin selber Atheistin, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und da war immer eine Ärztin dabei, die das begleitet. Also es gibt auch Ärzte, die sich damit auskennen, die das supporten, aber es ist halt noch
den
nicht so
wird's gar nicht beigebracht.
Verbreitet. Das ist das Problem.
Ja, und
genau.
Und weil die Pharmaindustrie verdient ja nichts dran, wenn du deinen Zyklus selber trackst. Pille ist ein unglaubliches Business.
Ultra.
Spiralen genauso. Also das Erste, was eigentlich eine Frauenärztin machen wird, ist dir eine von diesen Sachen anbieten, weil es halt auch natürlich Geld generiert irgendwo im Hintergrund. Und ich glaube, das sind alles so Faktoren, die... Ja, die wir einfach schnell vergessen heutzutage.
Ja, ein Frauenarzt hat halt keine Zeit, hier irgendwie in drei Monatssitzungen zu erklären, wie NFP funktioniert. Oder auch Thema Diaphragma, auch eine sehr coole Verhütungsmethode. Mhm. War früher total on vogue, also so in den 60ern,
bevor die Pille kam. Ist das Frauenkondom?
Nee, das ist wieder was anderes. Frauenkondom ist super unsafe, das will ich hier gar nicht ansprechen.
Oh,
davon lassen wir die Finger. Das Diaphragma ist so ähnlich wie die Periodentasse. Also es ist wie so eine Badewanne, die über dem Muttermund sitzt und man gibt dann da noch so Milchsäuregel rein, das lähmt die Spermien, dass die wirklich so bewegungsunfähig sind. Und das ist super interessant. Ich habe mich damit länger beschäftigt.
What is this?
Eine motivationsabhängige Verhütung. Also wenn man top motiviert ist, ist es sehr, sehr sicher. Wenn man sagt, jetzt Kind, ja, mein Gott, wenn es passiert, passiert's, dann wird es sehr unsicher. Aber wenn man sehr motiviert ist, funktioniert es top. Und wirklich so, bevor die Pille kam,
wie motiviert
war das
seid
Diaphragma
ihr beim Sex?
Das Ding.
Das ist jetzt mal so die Frage.
Und tatsächlich, wenn ihr mal Sex in the City geguckt habt, Diaphragma ist in den USA tatsächlich auch sehr verbreitet. Also bei Carrie bleibt das mal sitzen und Samantha muss es ihr dann rausziehen. Vielleicht kennt ihr diese Folge. Ich als Zykluscoach
direkt heute Abend, zurückgucken.
Genau.
Okay. Das kommt dann später in die Shownotes. Frage.
Wie kriegt man das wieder
raus?
Das hat so eine kleine Lasche, also man führt einfach den Finger ein, steckt den in die Lasche und zieht es raus. Funktioniert super easy. Einfacher als die Tasse tatsächlich. Ich habe es eine Zeit lang angewendet, aber also es geht super leicht. Es ist
spannend.
Wirklich schwer.
Aber wieso ist es doch krass, dass einem das dann gar nicht mehr als Verhütungsmethode vorgeschlagen wird? Das ist nicht einfach so.
Das kostet 20 Euro einmalig und dann hast du das so 3 Jahre. Damit verdient man kein Geld. Mhm. Es ist sogar rezeptfrei. Du kannst es dir einfach in der Apotheke holen. Niemand verdient daran.
Und deswegen wird es nicht verschrieben.
Diaphragma. Das Beste in Deutschland ist das Kaya-Diaphragma, wenn ihr euch damit auseinandersetzen
wollt. Keine Werbung, aber das ist das Beste.
Ja. Das hat mich mein Freund, aber jetzt mein Mann, der hat mir das beigebracht.
Echt? Wie süß!
Er ist so feministisch, er ist
mega.
So vogue, er weiß, wie das funktioniert und er hat dann gesagt, komm, wir machen das damit.
Wow,
das auch
gut, dass du ihn geheiratet hast.
Ja, also, voll
also direkt mal, so, er setzt sich mit meinem Zyklus auseinander, direkt put a ring on it.
Nein, das war die Green Flag von der...
Ja, voll.
Ja, the Green Flag. Absolut, da habe ich auch später an dich noch eine Frage. Ja, finde ich spannend. Okay, aber ganz kurz zurück zum Thema... Sehr spannend. Okay, jetzt haben wir unterschiedliche Verhütungsmethoden uns angeguckt. Was Hormonkrankheiten und sowas angeht. Mhm. Ne? Das ist ja, und das denken wir immer nicht, und das habe ich jetzt auch erst rausgefunden in den letzten 6 Monaten, wo das für mich Thema geworden ist. Darm, Hautkrankheiten, mentale Gesundheit, das alles hat ja alles irgendwo auch was mit Hormonen zu tun. Mhm. Was würdest du sagen, ist da so die, also wie hängt das alles zusammen? Nicht alles vielleicht, weil sonst sitzen wir übermorgen noch hier. Und worauf sollten speziell wir Frauen achten, weil wir einfach ein sehr viel komplexeres hormonelles Leben haben als Männer?
Ja, also wenn man guckt, bei den Frauen haben diese Krankheiten sowohl Autoimmunerkrankungen als ja auch so Schilddrüsenerkrankungen in den letzten Jahrzehnten massiv zugenommen. Ich glaube, dass das auch mit hormoneller Verhütung zusammenhängt. Gerade so Thema Schilddrüse bin ich selber auch betroffen. Das kann einfach durch hormonelle Verhütung verstärkt oder getriggert werden. Auch Autoimmunerkrankungen, das Thema Darm, über den Darm werden ja die Hormone ausgeschieden. Also man muss ja irgendwie dieses ganze Östrogen, was man produziert oder durch Verhütung aufnimmt, auch wieder rausführen. Und das kann eben zu einem Overload führen, weil wir ja eh schon sehr viel entgiften müssen den ganzen Tag über Leber und Darm. Und wenn das zu viel wird, kann das einfach dazu führen, dass die Systeme kollabieren und dann sich Krankheiten eben breit machen können. Also ich glaube, für uns Frauen ist es einfach wichtig, mehr Bewusstsein zu entwickeln für den Zyklus, damit wir mehr auf den Körper hören und weniger gegen ihn arbeiten. Und dann glaube ich, dass sich bei vielen auch schon Probleme dadurch lösen können, wenn man einfach ein bisschen mehr mit dem Körper schwingt, als immer gegen ihn zu arbeiten.
Und du meinst, dass es auch zum Beispiel, haben wir auch später das Thema, wenn man Hautkrankheiten hat, das ist ja bei vielen jungen Frauen so, dass sie halt zur Frauenärztin gehen und halt sagen, boah, meine Haut, ne, und ich habe Akne und so. Und dann wird die Pille verschrieben und dann ist das erstmal weg. Das, wovon ich eben gesprochen habe, die Symptombehandlung und nicht die Ursache. Wie ist das da? Weil das ist eine Sache, wo ich es noch nicht so richtig verstehe. Wenn das in der Jugend kommt, ohne Verhütung, anstatt die Pille dann zu nehmen, was ja erstmal kurz lindert, was ist dann die bessere Alternative?
Abwarten. Das passiert bei Teenies. Die Hormone sind im Chaos. Natürlich kriegt man da dann auch mal unreine Haut. Das System muss sich erst einstellen. Klar, manche können vielleicht eine Akne entwickeln. Das ist dann eine Erkrankung für sich selber. Aber bei vielen ist es ja hormonell bedingt. Und da hilft einfach
abwarten,
dass der Zyklus in Balance kommt. Und dann fügt sich das von ganz alleine. Also das... Man darf als Teenie auch mal picklig sein. Das
Schön.
Ist okay.
Also wenn es dabei bleibt und es jetzt nicht was Ernsteres ist, ja, irgendwie, dann cool. Okay, wir haben jetzt sehr viele Themen so ein bisschen behandelt. Wir gehen jetzt gleich nochmal ein bisschen tiefer in die einzelnen Geschichten, weil ihr habt auch alle so spannende Geschichten eigentlich. Danke erstmal, Jessie.
Das war ganz toll.
Danke. Danke.